Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Gesteuert: Versorgungssteuerung im Gesundheitswesen, Patientensteuerung, Primärversorgung und regionale Strukturen. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz hat 3 ReferentInnen des 19. Kongresses für Gesundheitsnetzwerker interviewt. Thomas Ballast, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Technikerkrankenkasse, Konstanze Liebe, Vorstandsvorsitzende der ADA, Bundesverband der Arzt-, Praxis- und Gesundheitsnetze, sowie Professor Dr. Lutz Hager, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Managed Care e.V.
Der Kongress findet am 17. und 18. März 2026 in Berlin statt, unter dem Motto Kurs 2030 – vernetzt, gesteuert, resilient. Die Interviews fokussieren den Themenstrang gesteuert und beleuchten, wie Deutschlands Gesundheitswesen trotz sehr vieler Arzt-Patienten-Kontakte wirksamer gesteuert werden kann und welche Reformstrukturen nötig sind, um das System zu entlasten.
Thomas Ballast ist seit 2012 stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Technikerkrankenkasse in Hamburg. Verantwortlich unter anderem für Innovation, ambulante Versorgung und Versorgungssteuerung. Er nimmt am 17. März an der Diskussion Gesteuert, Versorgung braucht Steuerung teil. Zu der Frage, welche Strukturen, Prozesse und digitalen Verfahren PatientInnen helfen, bedarfsnotwendige Angebote zu finden.
Herr Ballas, Sie diskutieren beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke. Der Titel ist Versorgung braucht Steuerung. Wie könnten neue Strukturen aussehen? Und die Technikerkrankenkasse fordert ja das Prinzip digital vor ambulant vor stationär. Und Sie haben dazu eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben. Wo stehen wir und was sollte die nicht mehr ganz so neue Bundesregierung anpacken?
Ja, Herr Nitz, Sie haben recht. Unsere Forsa-Umfrage hat ergeben, dass Menschen in bestimmten Regionen und bei bestimmten Facharztgruppen Schwierigkeiten haben, an Arzttermine zu kommen und sich im Gesundheitswesen richtig zu orientieren. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir einfach viel zu viele Arzt-Patienten-Kontakte im deutschen Gesundheitssystem haben, die im Grunde aus zwei Ursachen her resultieren. Zum einen haben wir natürlich den Menschen auch den Eindruck vermittelt, mit der Abschaffung der Krankenversichertenkarte in den 90er Jahren, der Einführung der Krankenversichertenkarte und der Abschaffung der Behandlungsscheine, dass man beliebig oft zum Arzt gehen kann und auch soll. Und auf der anderen Seite gibt es auch auf der Seite der Ärzte Strukturen, die vielleicht auf mehr Arzt-Patienten-Kontakte hinführen als zwingend notwendig. Wenn ich beispielsweise einen Patienten im Folgequartal nochmal einbestelle, um ihn nochmal nachzukontrollieren, obwohl das medizinisch vielleicht so gar nicht nötig gewesen wäre. Deswegen sagen wir müssen versuchen, medizinisch nicht zwingend notwendige Arzt-Patienten-Kontakte zu vermeiden. Und dazu wollen wir eine digitale Ersteinschätzung einführen, die genau die Behandlungsanlässe, die gar keinen Arzt-Patienten-Kontakt sofort oder vielleicht überhaupt nicht benötigen, trennt von denen, wo ein Arzt oder vielleicht sogar ein Krankenhaus möglichst schnell aufgesucht werden sollte. Unsere Vision ist, dass dadurch eine Reihe von Arzt-Patienten-Kontakten tatsächlich vermieden wird, was dann zu einer Entlastung des ambulanten Versorgungssektors führt, mit der Folge, dass sich die Terminsituation entspannt und dass wir auch dem Grundsatz digital vor ambulant, vor stationär mehr Geltung verschaffen können, weil wenn wir im ambulanten Bereich mehr Luft haben, um zusätzliche Behandlungen durchzuführen, dann kann auch der Krankenhaussektor auf die eine oder andere Aufnahme von Patienten verzichten und alle sollten am Ende damit zufriedener sein, als es jetzt sind.
Der gesamte Gesundheitssektor verändert sich. Auf dem Podium, auf dem Sie teilnehmen, sitzen neben der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Wirkerbund auch eine Vertreterin der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistance. Wie sehen Sie die Notwendigkeit, dass auch Berufsbilder und das Rollenverständnis sich ändern muss und welche Widerstände sehen Sie da im System?
Ja, wir haben ein großes demografisches Problem in Deutschland. Ich habe das mal die doppelte demografische Dynamik genannt, dass wir auf der einen Seite Menschen haben, die jetzt bald in den Ruhestand gehen und hoffentlich ein hohes Alter erreichen, im Wesentlichen also die Babyboomer. Und wir wissen, dass höheres Alter auch mit höherer Mobilität verbunden ist. Auf der anderen Seite, also dadurch entsteht mehr Versorgungsbedarf. Auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass viele, die jetzt noch die Versorgung meistern, dann nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie selbst auch im Ruhestand sind. Also ist die logische Folge, dass wir versuchen müssen, die Versorgungsstrukturen, die wir im Moment haben, auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Das können auch mal elektronische Schultern sein, wie ich ja gerade schon beschrieben habe. Aber das sollten nach Möglichkeit dann auch Schultern sein von Menschen, die qualifiziert sind, obwohl sie vielleicht kein Medizinstudium haben. Dazu gehören eben auch die Physician Assistants. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da in Sachen Substitution und Delegation mehr erreichen als in der Vergangenheit. Auch deshalb, weil die Ärzte selber, die das ja in der Vergangenheit sehr kritisch gesehen haben, inzwischen erkennen, dass sie die Arbeitslast im Grunde gar nicht mehr alleine bewältigen können und sie sich deshalb auch dem öffnen, dass auch andere nichtärztliche Hilfskräfte in ihrem Auftrag oder mit ihrer Unterstützung zusätzliche Versorgung leisten. Wir haben gestern eine Veröffentlichung aus dem Hause Bertelsmann gesehen, die das auch nochmal beschreiben, dass dort wohl in Teams rund um eine hausärztliche Kern herum gearbeitet wird, dass da viele Aufgaben, die auch technikbezogen sind, von Hilfskräften geleistet werden können. Das löst nicht jedes Problem, weil natürlich auch die Hilfskräfte weniger werden. Deswegen brauchen wir auch die digitale Unterstützung. Aber wenn wir das, was wir heute kennen, an Versorgungsstrukturen auf viele Schultern verteilen, dann glaube ich, wird das ganz gut gehen. Als Kassenvertreter muss ich natürlich darauf hinweisen, dass wir die Leistung einer Physician Assistant mutmaßlich nicht so werden bezahlen können und müssen wie die eines Arztes, weil dann natürlich auch die Qualifikation und die Einkommenserwartung am Ende eine Rolle spielen wird.
Digitalisierung, Sie haben es gesagt, bei der Ersteinschätzung, bei der elektrischen Überweisung, Terminvergabe und eben auch die EPA, die als zentraler Baustein vom Bundesgesundheitsministerium eben eingeplant ist und jetzt auch sukzessive verbessert und verstärkt mit Modulen bestückt werden soll. Wie sieht da das Modell der Technikerkrankenkasse aus? Sind Sie der Meinung, dass wir eine digitale Ersteinschätzung als festen Einstieg in die Primärversorgung brauchen? Und wie sollte der gestaltet sein? Weil es droht ja ein gewisses Nadelöhr, wenn man sagt, die Lotsenfunktion soll über die Hausärztin erfolgen und die könnten ja dadurch überlastet werden, wenn das quasi physisch bei Ihnen in den Praxen stattfinden sollte.
Ja, ich habe es vorhin ja schon mal kurz angerissen. Ich glaube schon, dass wir eine digitale Ersteinschätzung brauchen, die möglichst neutral, möglichst konsistent, möglichst manipulationsfrei funktioniert, damit sie von jedem beliebigen Ort aus immer zum gleichen Ergebnis führt. Wir glauben nicht, dass alle Menschen das von zu Hause oder mit ihrem Handy machen werden, sondern es wird sicherlich auch welche geben, die das dann erst in einer Arztpraxis durchführen. Da kriegen sie dann vielleicht Unterstützung vom Praxispersonal oder kriegen ein iPad in die Hand gedrückt und machen das dann. Und dann geben sie ihre Symptome ein und dort wird dann beschrieben, was denn jetzt der sinnvolle nächste Schritt ist. Für mich immer besonders hilfreich so das Beispiel der Eltern, die ihr erstes Kind kriegen, wo ja jede Abweichung von der Norm gleich ein potenzielles großes Gesundheitsproblem darstellt. Und da kann man schon sehr viel zur Beruhigung beitragen, wenn man eine qualifizierte Antwort bekommt und sagt, komm, die Höhe des Fiebers ist noch nicht problematisch, warte mal noch eine Nacht ab und guck mal, wie sich das entwickelt. Und in vielen Fällen ist es dann ja auch wieder gut. Und das ist ein Beispiel dafür, dass dann entsprechend auch Termine oder Arzt-Patienten-Kontakte vermieden werden können. Wir glauben, dass das am Ende ein Instrument sein muss, das von den Ärzten, also von der ärztlichen Selbstverwaltung selbst entwickelt werden muss. Ob das dann die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist, weil es nur um vertragsärztliche Versorgung geht oder ob das sogar in die Hände der Bundesärztekammer gelegt werden muss, weil das am Ende für alle Patienten gelten soll. Das muss dann im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens entschieden werden. Wichtig ist, dass dieses Instrument möglichst gut integriert ist in die Angebote des Gesundheitssystems, die sowieso da sind. Das eine ist die 116, 117, die von den KVen ja betrieben wird, wo es auch schon Webseiten gibt, wo man das Instrument anbieten kann. Aber wir würden natürlich sagen, dass auch unsere Eingangspforten, also unsere Apps, unsere Webseiten, der richtige Ort sind, um da quasi den Einstieg in das Gesundheitswesen zu finden. Das ist auch nicht zwingend eine Frage der elektronischen Patientenakte, weil solange die elektronische Patientenakte eine freiwillige Veranstaltung ist, und das ist sie ja am Ende auch durch die Opt-out-Regelung, müssen wir ja Prozesse finden, die für alle Patienten gelten. Das heißt, in der EPA wird man das Tool auch anbieten können und vielleicht kann man das auch noch mit ein paar weiteren Funktionen dann garnieren, um nochmal den Mehrwert der EPA herauszustellen. Aber wir werden auch einen Einstieg finden müssen für Menschen, die EPA nicht benutzen. Und das ist dann eben die allgemeine Kassen-App oder die 116, 117 oder was sich dann da noch entwickeln wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir an der Stelle sozusagen mit der Versorgung und der Steuerung der Versorgung beginnen, auf so einer sehr niedrigschwelligen Ebene, weil sonst werden wir uns auf Dauer überfordern und werden die Bedarfe, die sich dann äußern, gar nicht alle abdecken können.
In diesem Jahr entscheidet sich, wie die nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen möglich wird. Die Ministerin sprach schon von einem hohen Spardruck und alle schauen auf die Ergebnisse der Kommission. Ihr Zusatzbeitrag bei der Technikerkrankenkasse ist für dieses Jahr auf 2,69% angestiegen. Das ist im Durchschnitt ein sehr guter Wert, denn alle Kassen liegen bei inzwischen 3,11%. Das Kongressmotto des Kongress für Gesundheitsnetzwerke lautet Kurs 2030. Was sind Ihre Schritte als Technikerkrankenkasse, damit Sie weiterhin so gute Zahlen liefern können, damit ein bezahlbares System erhalten bleibt?
Ja, die Finanzmisere, die wir haben, ist darauf zurückzuführen, dass wir seit ein paar Jahren, also seit vielen Jahren eigentlich, eine Situation haben, dass die Ausgaben stärker steigen als die Einnahmen. Das ist auf unterschiedliche Entwicklungen zurückzuführen, aber auch natürlich darauf, dass wir eine lange Zeit hatten, wo es uns wirklich auch finanziell sehr gut ging und die Politik das genutzt hat, um an bestimmten Stellen die Einsparschrauben, so will ich sie mal nennen, zu lockern. Und dementsprechend führen dann die vor Jahren schon erlassenen gesetzlichen Regelungen jetzt zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenn man will, dass die Beiträge nicht weiter steigen, dann muss man auf eine Ausgabenpolitik umsteigen, die sich an den Einnahmen orientiert. Jetzt könnte man sagen, gut, dann erhöhe ich einfach die Einnahmen weiter. Das ist aber schwierig, weil die Beitragssätze, die können nicht ewig steigen, weil das am Ende dann dazu führt, dass die Lohn- und Gehaltsempfänger einfach viel zu wenig vom Netto in ihrem Geldbeutel behalten und die Wirtschaft über die Lohnnebenkosten stark belastet wird. Die Lösung, die man in der Vergangenheit hatte, dass man mehr Steuern dann zur Verfügung stellt, das ist eigentlich auch ausgeschlossen im Moment. Es gibt viele andere Bedürfnisse des Staates, die zuerst gedeckt werden müssen. Und die Frage, wie ich bei den Beitragszahlern noch mehr Geld locker machen kann, zum Beispiel über die Verbeitragung von Mieteinkünften oder Kapitaleinkünften, ist auf so einer populistischen Ebene immer leicht ausgesprochen, ist aber in Wahrheit sehr komplex. Und die Frage, wer da am Ende tatsächlich belastet wird, da kann man sich lange drüber streiten. Also eigentlich aus unserer Perspektive muss man sich auf den Ausgabenbereich konzentrieren. Und das bedeutet nun mal, dass an der Stelle auch Zumutungen ausgesprochen werden müssen, die nicht bedeuten, dass man am Ende weniger hat als vorher, aber dass ein Anstieg von Ausgaben sich nicht mehr orientiert an den Wünschen der Leistungserbringer, sondern orientiert an dem, was wir an Einnahmen zusätzlich jedes Jahr erwirtschaften. Und das ist auch immer noch ganz ordentlich. Wir haben mit Sicherheit mehrere Prozentpunkte, die in jedem Jahr an Einnahmen zusätzlich hereinkommen. Und in dem Maße müssen sich dann eben auch die Verträge der Leistungserbringer weiterentwickeln oder auch die Umsatzerwartungen der Pharmaindustrie oder der medizintechnischen Industrie.
Ja, Herr Ballast, vielen Dank.
Vielen Dank.
Konstanze Liebe ist Vorstandsvorsitzende des ADA, Bundesverband der Arzt-, Praxis- und Gesundheitsnetze und Geschäftsführerin des Ärztenetzes Lippe. Beim Kongress diskutiert sie zum Thema gesteuert, regionale Versorgungssteuerung und Primärversorgung, Bedingungen, Rollen regionaler Akteure, Vernetzung vor Ort.
Frau Liebe, die ADA vertritt als Bundesverband die Interessen zahlreicher Arzt-, Praxis- und Gesundheitsnetze in ganz Deutschland. Deshalb meine Frage aus dieser Perspektive, welche konkrete Funktionen können diese Netze bei der regionalen Patientinnensteuerung übernehmen und wo sehen Sie aktuell die größten Lücken?
Also die Arztnetze, wir verwenden den Begriff ja synonym, Arztpraxis und Gesundheitsnetze, können in den Regionen gezielt regionale Versorgungslösungen finden, weil Arztnetze in den Regionen wissen, was vor Ort fehlt, wo die Lücken sind. Sie kennen die beteiligten Personen und das ist aus unserer Sicht die beste Voraussetzung, um sozusagen in eine gesteuerte Versorgung, ob das jetzt eine Primärversorgung sind, wir sind Fans davon, aber in eine gesteuerte Versorgung einzusteigen. Und die größten Herausforderungen sind auf der anderen Seite, dass es uns nicht flächendeckend gibt. Wir finden politisch noch zu wenig statt. Dafür kämpft der Bundesverband, um da einfach ein Stück weit auch politisch noch mehr Anerkennung zu finden. Es muss aus unserer Sicht auch nicht überall Arztnetze geben, aber das ist die Herausforderung, der wir als Bundesverband oder der die Arztnetze generell gegenüberstehen.
Genau, die Stärkung der Primärversorgung wird derzeit als Schlüssel zu einer besseren regionalen Gesundheitsversorgung gesehen. Und aus dem Kreis Ihrer Mitgliedsnetze gibt es ja schon Praxisbeispiele, wo das Modell des Netzes als Kümmerer bereits funktioniert. Könnten Sie unseren Hörerinnen da ein bisschen Einblick geben?
Ja, kann ich. Die Schwierigkeit ist immer, welches Beispiel pickt man? Primärversorgung findet in sehr vielen Arztnetzen auf sehr unterschiedliche Weise statt. Also Ziel ist ja immer die Steuerung und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu steuern. In der Primärversorgung wird oft die Primärarztpraxis diskutiert. Wir sind nicht unbedingt Fan davon, deswegen sagen wir auch Primärversorgung. Und Primärversorgung kann sowohl durch Lotsen erfolgen, also durch irgendeine Art von Kümmerern nenne ich das, die Patienten durch den Dschungel steuern. Sie kann auch durch eine hausärztliche Praxis oder in der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe würde man Bezugspraxis sagen, erfolgen. Aber sie kann eben auch durch technische Tools erfolgen. Und Arztnetze bieten dafür unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt durchaus digitale Steuerungsplattformen, wie in Paderborn zum Beispiel. Dazu wird dann Hermann Dorski sicherlich was sagen, wenn der ist ja auch auf dem Panel. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche, heterogene Möglichkeiten, wie Primärversorgung stattfinden kann. Sie ist immer eng verbunden mit einer Patientensteuerung. Das ist, glaube ich, das, was alle eint. Für Lippe kann ich sagen, das ist mein Beritt, wir steuern in der Palliativversorgung, das ist ja nur eine Teilgruppe von Patientinnen und Patienten, die eben rund um eine koordinative Struktur, ein Netzwerk anhand der Patient Journey aufbaut, in diesem Fall für Palliativpatienten. Und da sind dann eben nicht nur Ärzte beteiligt, sondern Pflege, Ehrenamt, Hospizdienste, stationärer Bereich durchaus auch und natürlich ganz, ganz, ganz eng dran der Hausarzt oder die Hausärztin.
Das Panel, das Sie schon erwähnt haben, heißt Steuerung der regionalen Versorgung. Unter welchen Bedingungen ist Primärversorgung sinnvoll? Und welche Rolle können regionale Akteure bei der Patienten Steuerung einnehmen, um die Vernetzung vor Ort zu organisieren. Auf diesem Podium sitzen neben Ihnen auch Vertreterinnen von Krankenkassen, Gesundheitsregionen und auch der Gesundheitspolitik. Was erwarten Sie von den Akteuren? Mit welchen Botschaften gehen Sie quasi zu dem Panel und was wäre Ihnen wichtig, dass dort besprochen wird?
Also das Wichtigste ist, dass wir klar machen, aus meiner Sicht klar machen, und ich glaube, da habe ich Mitstreiter, dass Versorgung in den Regionen stattfindet. Also, dass die Region, wie auch immer man das macht, gestärkt wird in dieser Wahrnehmung. Also Patientenversorgung vor Ort auch mit einem nötigen Handlungsspielraum zu versehen, dass das vor Ort für den Patienten oder die Patientin stattfinden kann. Und ich erhoffe mir von dem Panel, dass wir da in einen regen Austausch kommen, durchaus auch nach vorne denken und gegebenenfalls auch Lösungen andiskutieren. Welche Rolle spielt eine Kommune? Können andere diese Rollen übernehmen? Kann man das auch ein Stück weit finanzieren? Denn Netzwerkbildung braucht auch ein bisschen Finanzierung. finanzielle Unterstützung, sonst findet sie nicht statt. Das kann nicht im Ehrenamt erfolgen. Und das erhoffe ich mir eigentlich von der Diskussion. Ich freue mich drauf. Ich glaube, dass da die richtigen Leute auch sitzen, die eben durchaus unterschiedliche Blickwinkel auch dazu beisteuern.
Ja, mit Michael Weller sitzt ja ein Praktiker aus dem Maschinenraum der Gesundheitspolitik, jetzt nicht mehr im Amt, aber da sitzt er eben mit seiner Expertise auf dem Podium. Deshalb meine Frage, wenn Sie einen konkreten Drei-Punkte-Plan der Politik vorlegen könnten, was wären diese Punkte?
3 Punkte, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, man muss an vielen Schrauben drehen. Ich würde gerne die Gesundheitsregionen, und darüber kann man begrifflich streiten, aber das brachte Herr Weller seinerzeit ja mit in der Ampelkoalition noch, ich würde die Gesundheitsregionen wieder mehr in den Fokus rücken. Ich würde gerne einen Rahmen schaffen, dass dafür in den Regionen auch gehandelt werden, also Spielräume geschaffen werden, dass auch in den Regionen gehandelt werden kann. Für mich ist es, wie gesagt, nicht entscheidend, ob das die Kommune dann tatsächlich ist, oder ob es andere Player sind. Wir würden uns als Arztnetze wünschen, wir dürften auch ein Player sein. Das war seinerzeit nicht vorgesehen. Das würde ich gerne fordern. Und das, glaube ich, ist der wichtigste Punkt oder die wichtigsten 2 Punkte. Also Regionen stärken, Handlungsspielräume schaffen und vielleicht dann eben als 3. Punkt die Arztnetze nicht zu vergessen, wenn sie vor Ort da sind. Wir können das. Wir machen das schon in großen Teilen und haben, glaube ich, auch bewiesen, dass wir das können, wenn auch noch nicht im ganz großen Rahmen oder nicht in jeder Region. Aber ich glaube, irgendwo muss man anfangen.
Auf jeden Fall. Die ADA und auch Sie sind schon öfters bei Kongressen der Gesundheitsnetzwerke dabei gewesen. Was erwarten Sie in diesem Jahr von dem Kongress und was ist so Ihr Wunsch, dass von den 2 Tagen in Berlin im März als Signal ausgehen soll?
Ich glaube, das hat sich all die Jahre gezeigt, war schon häufig da. Also es ist für uns ein Meeting Point, die Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Nicht nur unsere eigenen Arztnetzkollegen, sondern natürlich auch die Leute, die um uns herum arbeiten und sich mit uns ja auch schon seit Jahren connecten und vernetzen. Und der Kongressname sagt es ja im Grunde, es ist ein Gesundheitsnetzwerker-Kongress und das erhoffe und erwarte ich mir. Bin auch zuversichtlich, dass das wieder klappt. Das ist einfach wichtig, dass man sich auch mal nicht nur in Panels, sondern auch beim Kaffee austauschen kann, neue Kontakte knüpft, alte wieder aufleben lässt. Und das hat bisher immer gut funktioniert. Ist eine schöne Möglichkeit, das Ganze auch nicht immer nur virtuell zu machen, sondern tatsächlich auch vor Ort. Ich erhoffe mir aber natürlich auch Impulse, inhaltliche Impulse. Das ist ja immer das auch, was man sich wünscht. Nach dem Bruch der Ampel sind wir eigentlich noch nicht wieder so richtig nach vorne gekommen. Also ich erhoffe mir auch, dass ich da nochmal wieder ein bisschen mehr näher dran bin an dem, was in Berlin vielleicht auch kommen wird und was auch kommen muss aus meiner Sicht. Also wir sind alle, scharren wir ein wenig mit den Füßen und hoffen, dass es jetzt wirklich auch mal nach vorne kommt und nach vorne gedacht wird in der Gesundheitspolitik. Dürfen wir jetzt noch ein bisschen schneller vorangehen? Wir haben es 11:55.
Vielen Dank.
Professor Lutz Hager ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Managed Care e.V. BMC. Er betont, wenn wir nur über Patientensteuerung reden, springt die Diskussion zu kurz. Für bessere Versorgungsergebnisse brauche es eine vernetzte Versorgung mit allen Akteuren.
Professor Hager, Sie werden beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke im März die Diskussion gesteuert. Versorgungssteuerung ist mehr als Patientensteuerung mit Ärzten im Fokus durch einen Vortrag einleiten und auch diese Session als Moderator führen. Was erwarten Sie sich von dieser Session und wie gehen Sie da rein?
Ja, also die thematische Ausrichtung ist spot on, hervorragend gewählt, weil sie verdeutlicht, dass die Aufgabe in der Primärversorgungsreform vor allem an uns im Gesundheitswesen geht, die nämlich Versorgung besser koordinieren sollen. Das ist die Aufgabe an uns und das müssen wir organisieren. Den Reformdruck auf die Patientinnen und Patienten abzuwälzen, ist nicht die richtige Antwort. Insofern Versorgungssteuerung und dann entstehen gute Patientenwege.
Bei dem Thema Primärversorgungsreform hat der BMC ein Papier in die Debatte geworfen. Da geht es um 5 Bausteine für die angestrebte Primärversorgungsreform. Könnten Sie uns da kurz die Leitpunkte nennen, worauf es Ihnen als Bundesverband Managed Care ankommt?
Ja, wir haben versucht, die Dinge einfach mal runterzubrechen in Umsetzungselemente, die auf jeden Fall enthalten sein müssen. Es fällt häufig schwer, das große Ganze zu denken und dann sieht jeder wieder nur seins. Also einfach handhabbare Elemente und das sind 5 Bausteine. Das ist zuerst einmal eine Ersteinschätzung oder Anlasssystem als Auslöser und Zugangspunkt von Versorgungsketten. Das ist dann natürlich eine Primärversorgung, die sich on the ground stärker verbindet, organisiert mit Primärversorgungseinheiten, aber auch vielen weiteren Versorgungspunkten, die in der Region da in Versorgungspraxen, Zentren oder Netzwerken zusammenkommen sollten. Das ist eine Terminvermittlung, ein Terminservice, eine Terminkoordination, die möglich wird. Wir haben die E-Überweisung in Polen gesehen, ganz einfach, ganz toll, so etwas brauchen wir auch. Wir brauchen dafür einen digitalen Backbone, eine Art TI für die Primärversorgung. Und wir sehen vor allem, dass natürlich viele, viele Chancen sind, auch in der Versorgung Menschen besser zu versorgen. Chronische Patienten, Akutfälle etc. Also wir sehen auch eine umfassende, eine verbesserte Primärversorgung. Thema Prävention, auch das gehört in eine weitergedachte, weiterentwickelte Primärversorgung mit hinein.
Halten Sie es für ein bisschen verkürzt, dass die Politik in diesem Punkt ausschließlich auf die möglichen Einsparpotenziale, die durch eine verbesserte Steuerung der Patientin bewirkt werden soll, abhebt und dass sie den ganzen breiteren Scope, den Sie gerade aufgemacht haben, überhaupt nicht so in der Debatte mit berücksichtigt?
Also ich freue mich sehr, dass wir in der Debatte dort, glaube ich, schon ein Stück weitergekommen sind und auch die Ministerin mittlerweile ja deutlich unterscheidet zwischen den Kostendämpfungsmaßnahmen auf der einen Seite und der Primärversorgungsreform, die in der Tat viel umfassender und viel länger laufender angelegt ist. Und ich möchte fast sagen, das sollte ja etwas sein, wo wir unser gesamtes Gesundheitssystem so ausrichten, dass die Primärversorgung quasi wie Wasser den Berg runterfließt. Also sie wird in ganz vielem unterstützt und sie richtet unser System auf. Was schlecht wäre, ist, wenn wir sozusagen eine Reform schaffen, indem wir Wasser in Eimern den Berg hochtragen müssen, weil unser Gesundheitssystem an ganz vielen Stellen und Ecken eben noch nicht das unterstützt.
Der Kongress für Gesundheitsnetzwerke ist am 17. und 18. März. Mit welchen Erwartungen gehen Sie dahin?
Ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo wir unsere Vorstellungen von Primärversorgung noch formen. Und es sind ganz viele Anregungen, die natürlich da hineingehören, die auch im Ausland gesammelt worden sind, in allen unseren europäischen Nachbarländern. Und natürlich auch von dem, was Praktiker und Praktikerinnen aus der Versorgung dort einbringen. Am Ende dürfen wir nicht die 80-20-Regel falsch rum machen. Also denken, 80% ist hier irgendwie im Masterminding und den Interessenkonflikten in Berlin, sondern 80% sind in der Umsetzung vor Ort. Und insofern ist es ganz wesentlich, dass auf dem Gesundheitsnetzwerkerkongress wir aus der Perspektive auch derjenigen, die das vor Ort umsetzen, diese Reform diskutieren.
Vielen Dank.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.